Steuerung Alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Christoph Größmann und bei uns geht es heute um das Thema künstliche Intelligenz, das Megathema der Digitalisierung. Dazu könnte man natürlich Wochen an Podcasts füllen. Wir versuchen das jetzt mal in gut 20 Minuten mit einer Keynote von Dr. Michael Feind. Michael Feind ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie und gleichzeitig Gründer des Big Data Unternehmens Blue Yonder. Werden in Zukunft nur noch Maschinen Entscheidungen treffen? Das war die Ausgangsfrage für seinen Talk, den er kürzlich beim Big Data AI Summit gehalten hat. Und welches Argument für Michael Feind das stärkste ist gegen die Angst vor künstlicher Intelligenz, genau damit steigen wir direkt ein in die Keynote. Viel Spaß!
Das, finde ich, ist eines der wichtigsten Argumente gegen die Angst bei künstlicher Intelligenz. Es macht uns doch nur stärker. Wir können viel effizienter und gehen auf höhere Aufgaben verfolgen. Dass man für Routine-Sachen, die man in den letzten Jahren halt besonders gut gemacht hat und eine Expertise auch aufgewickelt haben, irgendwann befreit wird, ist eine Befreiung. Das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes, das ist eine Chance. Und wir können eben viel besser, viel effizienter werden und einfach interessantere Probleme und andere Probleme auch angehen dann. So, also das nur als Vorweg. Was ist es dann, was jetzt Menschen, Maschinen intelligent macht? Ich sehe da zwei Hauptströmungen künstlicher Intelligenz. Das eine ist Brute Force Silicon, das ist einfach das Mooresche Gesetz. Ne? Computer Power und Speicherkapazität verdoppelt sich ungefähr alle 18 Monate. Und das heißt, wir können heute Sachen machen, die waren einfach vor 10 Jahren nicht möglich. Das stimmt. Und das hat auch zu wirklich tollen Sachen geführt, zum Beispiel tiefe neuronale Netze, die inzwischen auch sehen können, Objekte erkennen können, hören können, übersetzen können. Also Dinge, die dem Menschen eigentlich leicht fallen und die für Computer bisher sehr schwer waren, auch die können Programme jetzt eben lernen durch diese Methoden. Na, und das Zweite, und das ist das, wo wir hauptsächlich drauf arbeiten, das sind dann sogenannte intelligente Algorithmen. Die nutzen alle diese Tools, aber wir nutzen auch noch unser Gehirn. Wir versuchen nicht alles aus Rohdaten zu lernen, sondern was wir wissen und was wir schon wissen, das bauen wir auch mit ein und bauen dann Systeme, die können in einem Bruchteil der Rechenzeit viel komplexere Sachen lösen. Und zwar zum Teil eben besser als der beste Mensch. Na, das Superhuman ist sowieso etwas, was in künstlicher Intelligenz natürlich wichtig ist und was immer mehr kommt. Es ist nicht die breite Intelligenz, also das Individuum oder das Programm, was sich selbst seine Ziele setzt und Gefühle hat und abwägt und so. Das meine ich nicht. So vermessen bin ich nicht. Da sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Aber für spezielle Aufgaben sind heute so künstliche Intelligenzsysteme oft besser als die besten Menschen. Gut, hier. Ein Beispiel, dies hier ist eben Bilderkennung, ne, hilft dem Mensch-Maschine-Kommunikation zu erleichtern und der Automatisierung. Das passiert eben auch mit tiefen neuronalen Netzen, dass man heute eben Computer erkennen können, was ist das. Und da ist es auch so, dass es jetzt anfängt, so gut wie die besten Menschen oder sogar besser zu sein. Ne, also vor ein paar Jahren war es noch ganz schwer, überhaupt was zu erkennen und jetzt ist das schon extrem gut. Das ist natürlich alles nicht umsonst. Google hat zum Beispiel für das Training so eines Netzwerkes mehr als eine Milliarde Dollar Rechenzeit gesteckt. Also das ist nicht for free. Nicht? Aber es bringt die Menschheit massiv weiter. Und dies hier war eben eine Überraschung vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren ungefähr. Ne? Ging dann durch die Presse, jetzt kann ein Computerprogramm ist jetzt besser im Go. Er hat den Weltmeister geschlagen. Und das war interessant, weil da haben viele Experten gesagt, nein, Go. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das kann man unmöglich alle Züge vorausberechnen. Da gibt es nämlich viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, als es Atome im Universum gibt. Das ist ein ganz, ganz, ganz übles stochastisches Problem, kombinatorisches Problem. Da waren nicht viele Experten eigentlich meinen, dazu braucht man so eine Art Bauchgefühl, Intuition. Das hat eben nur ein Großmeister, das kann Computer nie machen. Und das Witzige ist, so tiefe neuronale Netze, die entwickeln eben auch so ein, wenn man will, Bauchgefühl. Oder Intuition, das entwickeln sie einfach nur dadurch, durch Training. Und zum Schluss, und jetzt gibt es eine zweite Runde, das ging nur so, hat eine Instanz von dem Programm gegen andere gespielt. Und dann konnten sie sich immer, da haben sie immer gelernt, wenn der eine irgendwann gewonnen hat, dann hat er wohl irgendwas besser gemacht und das haben dann beide gelernt und haben sich so in die Höhe getrieben. Also gut, das müssen wir einfach hinnehmen, es ist so. Das können wir ihnen heute besser als Menschen. Ist das schlimm? Ich weiß nicht, ich finde das ganz gut eher. Aber so. Und was ganz wichtig ist im Leben, in der Wirtschaft, das sind Entscheidungen unter Unsicherheiten. Das ist eines unserer Hauptthemen, in dem, um das wir uns bemühen. Na, also erstmal, nicht alle Entscheidungen lassen sich automatisieren. Für viele brauchen wir ein Bauchgefühl und das wird auch uns von Maschinen nicht weggenommen werden. Das sind alle Once-in-a-Lifetime-Entscheidungen. Zum Beispiel, mein Beispiel, das hat schon mal jemand gehört, soll ich diese Frau heiraten? Da wurde ich aber letztens für kritisiert für die Aussage, weil man ja da, das kann man heute auch schon mit Machine Learning und Dating-Portalen und so weiter machen, wo die Evidenz wohl, gut, letztendlich ist eine persönliche Entscheidung, ich möchte das nicht, dass es automatisiert wird. Aber im ganz normalen Business, wenn wir einfach an unseren Alltag denken, da treffen wir unendlich viele Entscheidungen jeden Tag. Und davon ist unser Claim, und das machen wir auch, können ja bestimmt 99% automatisiert werden. Und zwar besser, als wenn, nicht Sie, wenn, als wenn ich, oder wenn, also wenn wirklich Experten das machen. Besser als Experten. So, datengetrieben und mit künstlicher Intelligenz. Was sind das für Entscheidungen? Wir bauen Produkte für den Handel. Das ist zum Beispiel solche Sachen, welchen Artikel soll ich nachbestellen heute und wie viel? Ne, von jedem. Und ich habe aber 40.000 Artikel, ich habe 500 Filialen und so weiter. Das sind dann locker mal 20 Millionen solcher Entscheidungen pro Tag. Was ist der richtige Preis für den Artikel? Muss da überall gleich sein und so weiter? Oder welchen Kunden soll ich wie ansprechen? Soll ich einen Katalog schicken? Soll ich einen Coupon schicken? Soll ich gar nichts machen? Soll ich eine E-Mail schicken? Wie auch immer. Also das sind alles Dinge, die jetzt in vielen Betrieben täglich gemacht werden und die halt, wo man irgendwie entscheiden muss, wie man das macht. Das ist das, wie Menschen das machen, wenn sie ständig Entscheidungen treffen. Die müssen. Die meisten machen gar nichts. Na, schon wieder. Und gar nichts beinhaltet auch, okay, wir machen es wie immer. Ne? Oder ganz, das ist jetzt schon ganz, wir machen es wie letzte Woche. Oder auch ganz toll, wir machen es wie letztes Jahr. Ne? Wo man reinguckt, fast alle Betriebe arbeiten so. Ne? Gut, manche haben Business Rules, das ist natürlich schon viel besser. Aber es ist auch statisch und ja, und dass jemand mal danach denkt und denkt, gut, wie viele Äpfel soll ich jetzt bestellen von dem? Na gut, das Wetter ist scheiß kalt zur Zeit, dann mag man überhaupt Äpfel essen. Und, also, dass jemand wirklich so versucht, jetzt nachzudenken, alle Argumente aufzunehmen und dann entscheidet, das kommt mal vor. Ne? Das war es aber auch. So, und dann muss man eben wissen, wie unser Gehirn arbeitet. Wir haben zwei Entscheidungssysteme, das schnelle, intuitive und das langsame, rationale. Das zweite, das haben Tiere nicht, ne? Aber wir. Das Dumme ist, wir nutzen es kaum. Warum? Weil es sehr viel Energie kostet. Es ist sehr langsam und das kostet sehr viel Energie. Und Zeit, das hat man meistens nicht. Fast alle unsere Entscheidungen werden aus dem Bauch gefällt. Auch die eines Arztes. Deswegen, was der Bas eben gesagt hat, das ist völlig richtig. Das ist saugefährlich, was der Arzt macht da. Es gilt nicht nur für Ärzte, es gilt auch für Physiker und andere. Im täglichen Leben sind wir mit unseren Entscheidungen immer sehr, sehr, sehr schnell dabei. Das ist fast immer System 1. Das ist nicht immer falsch. Ne? Natürlich haben wir Wissen, haben wir Erfahrung, und, aber im Einzelfall kann es eben doch sehr falsch sein. Und das ist eben wichtig, es hat viele Verzerrungen, sogenannte kognitive Biases. Ne? Der Mensch, unser schnelles Entscheidungssystem ist von der Evolution gebaut worden. Das ist gebaut worden oder entwickelt worden, damit wir gegen den Säbelzahntiger und die Kälte und Hunger und so weiter überleben, aber nicht, dass wir im globalen Wettbewerb mit den Chinesen oder mit Amazon klarkommen. Das ist was ganz anderes. Ne? Also das heißt, diese Rezepte, die der Mensch gebaut hat, die sind eigentlich heute nicht mehr wirklich zeitgemäß. Und sie führen eben dazu, dass wir viele Entscheidungen treffen, die Emotionen, die wir für richtig halten, die aber falsch sind. Ne? Und was man lieber tun sollte heute, ist solche Dinge anwenden. Ne? Predictive Analytics, Prescriptive Analytics, das sind heute beides Disziplinen von Machine Learning, und Machine Learning wieder eine wichtige Subdisziplin von künstlicher Intelligenz. So, das ist der Schlüssel für bessere Entscheidungen heutzutage in der Zeitalter der Digitalisierung, ausgehend von objektiven Daten, nicht Bauchgefühl, objektive Daten, wo es die denn gibt. Wir haben verdammt viel Daten inzwischen gesammelt. Ne? Und also das ist eben... Das war jetzt nicht so gut. Mal sehen. Kriegen Sie das hin? Super. Danke. Dann aufgrund der Daten müssen wir Prognosen machen über das, was in der nahen Zukunft wahrscheinlich passiert. Die Prognosen, die sollen gut und richtig sein. Und sie sollen auch die Unsicherheit mit berücksichtigen. Da komme ich gleich noch kurz drauf. Das ist dann Aufgabe von Predictive Analytics. Dann brauchen wir für Entscheidungen gute Kosten-Nutzen-Funktionen. Was bedeutet das eigentlich, wenn zum Beispiel dann doch mehr gekauft wird oder wenn weniger gekauft wird? Was kostet oder was ist der Nutzen oder die Kosten davon? Es kann zum Beispiel sein, wenn ich zu viel Sushi habe und da kommen zu wenige, die es kaufen, dann muss ich die alle wegschmeißen. Oh, shit. Lebensmittelvernichtung, Abschriften, nicht gut. Aber wenn ich zu wenig einkaufe, dann können ganz viele Kunden kommen, dann habe ich erst A, entgangenen Umsatz, B, und Kundenunzufriedenheit, das ist auch nicht schön. Wir müssen aber eben die richtige Entscheidung treffen und die hängt davon ab, was sind die Kosten, wenn eine Abweichung nach oben passiert und was sind die Kosten, wenn eine Abweichung nach unten passiert. Also richtiges Risikomanagement. Auch für einen Arzt zum Beispiel kann sein, dass irgendwas eben, ja, mit so einer Wahrscheinlichkeit stirbt man bei der Operation, das sollte man berücksichtigen vielleicht, ne? Also das heißt, so ein Mittelwert ist nicht das ganze Ding, sondern wir müssen bei Entscheidungen das ganze Risikoprofil kennen. Ganz, 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 ganz wichtig. Dann brauchen wir eine Optimierung, um die richtige Entscheidung zu treffen aufgrund der Informationen. Wenn man das alles hat, dann automatisiert man das auch noch gleich. Das ist dann das Rezept. So, wann kann man vorausschauende Analytik nutzen? Es ist sozusagen ganz einfach in deterministischen Fällen, aber die Welt ist nicht deterministisch. Die ist in einigen Sachen schon deterministisch, aber zum Beispiel kann man zeigen, dass die Ziehung der Lottozahlen eben nicht vorhersagbar ist. Das nennt man das deterministische Chaos. Obwohl man die ganzen physikalischen Regeln kennt, kann man beweisen, dass es nicht vorhersagbar ist. Und zwischen gar keine individuelle Vorhersagbarkeit und hundertprozentige individuelle Vorhersagbarkeit gibt es ein ganzes Kontinuum. Und in dem ganzen Bereich fällt zum Beispiel eben die Sache, was können wir heute über den Abverkauf von den roten Äpfeln in dem Laden da drüben sagen? Oder über das Fußballspiel, was jetzt am Wochenende stattfindet. Das sind alles Sachen, da kann man was vorhersagen, aber wir können es nicht genau vorhersagen. Wir können nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Und das ist der Bereich, wo sich eben diese Predictive Analytics beschäftigt. Dann, ja, auf welcher Basis können wir solche Vorhersagen machen? Da versuchen wir alle Daten, die habhaft werden können, die irgendwas damit zu tun haben, für historische Abverkäufe. Was für einen Wochentag haben wir? Wo sind wir in der Saison? Was für einen Tag im Monat haben wir? Wo ist die Filiale? Wie sind die Preise? Wie sind die Wettbewerbspreise? Blablabla. Also alles, was da irgendwie eine Rolle spielen kann und wo wir Daten haben, versuchen wir in das Modell aufzunehmen. Dann, wie man mit diesen Informationen etwas über den nächsten Tag vorhersagt, das macht das Programm ganz alleine. Da braucht kein Mensch mehr einzugreifen. So, und wir brauchen nicht nur eine so eine Messung, sondern ganz viele. Aber in diesem Beispiel haben wir das. Wir haben viele Artikel, viele Geschäfte und viele Zeitpunkte. Das ist eine große, große Datenbasis. Das ist dann mal locker eine Milliarde lang oder so. So ein Vektor, so ein Feld. Und für jeden dieser Einzelfälle haben wir vielleicht 200 oder 1000 Input-Variablen. Also Daten haben wir genug. Das ist nicht der Punkt. So, und dann versuchen wir als Resultat einer Prognose, das ist was klassisch, eine Zahl. 212 Äpfel werden verkauft. Bloß das werden wahrscheinlich nicht 212 sein, das werden vielleicht 213 oder 215 sein oder 280 oder so. Für uns ist das eine Vorhersage. Die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit über die möglichen Zukünfte. Also alles, was in der Zukunft passieren kann, jeweils mit seiner Wahrscheinlichkeit, wissen wir dann. Ja, weil wir sind nachher daran interessiert, nicht am Mittelwert, sondern, das darf höchstens mit 1% Wahrscheinlichkeit nicht mehr lieferbar sein. Dann sind wir hier am 99% Quantil interessiert. Oder bei Abschriften auf der Seite. Und oft sind es eben nicht nur harte Cuts, sondern da müssen wir komplizierte Integrale lösen, mit Kostenfunktionen über sowas integriert. Das ist die richtige Optimierung. Und das tun wir auch. Und zwar vollautomatisch für 20 Millionen solche Entscheidungen pro Tag für zum Beispiel eine Supermarktkette. Dieses Beispiel zeigt noch schön, dass der Mittelwert alleine nichts nützt. Nehmen wir mal an, wir haben so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die Frage ist, wir haben 15 auf Lager. Wie oft passiert es, dass ein Kunde eben nicht bedient werden kann? 2,3%. Aber wenn die Unsicherheit so ist, ist der gleiche Mittelwert, aber höhere Unsicherheit, und wir haben 15 gekauft, dann wäre das in 12,4% der Fälle out of stock. Macht das einen Riesenunterschied. Also es reicht nicht, eine Zahl zu machen. Wir müssen, um gute Entscheidungen zu treffen, eben die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Gut, und wenn wir eine Kostenfunktion haben, für zu wenig eingekaufte Umsatzverlust, Kundenverärgerung, zu viel eingekauft, Abschriften, Lebensmittelvernichtung, dann können wir die optimale Entscheidung treffen. Und da kommt ein Rezept raus. Zum Beispiel bestelle 22. Das ist diesen Teil nennt man Prescriptive Analytics. Ne? Es gibt einfach Rezepte. So, und das macht man eben, das hat man ganz viele solche Entscheidungen für einen üblichen Betrieb. Das kann man gar nicht optimal per Hand machen. Und dies ist jetzt auch wichtig, wenn man eine Entscheidung trifft. Ne? Eine Entscheidung ist immer ein Kompromiss. Und oft ist eben eine Kennzahl, wird, kann man auf Kosten, zu Kosten einer anderen verbessern. Zum Beispiel out of stock gegen Abschriften. Nicht? Wenn ich jetzt einfach ganz viele auf Lager lege, dann habe ich wenig out of stock, aber viele Abschriften. Ne? Das andere Extrem, wenig Abschriften, aber hohe Out-of-Stock-Rate. Und gut, dann muss ich also irgendeinen Kompromiss, das ist sozusagen, das ist doch meine Geschäftspolitik. Wo will ich mich befinden auf dieser Kurve? Ne? Das ist Strategie. So, und dadurch, dass wir jetzt diese künstliche Intelligenz einsetzen, machen wir diese Optimierung nicht global, nur beim CEO, der stellt nur so einen Hyperparameter ein, sondern das wird dann automatisch runtergerechnet auf jede Einzelentscheidung im Laden. Auf jede Einzelentscheidung. Ne? Auf 20 Millionen Entscheidungen. Und deswegen geht er von da nach da. Und damit kann man erreichen, dass er eben, weil man jede Einzelentscheidung optimal trifft, ist das so, dass man aufaggregiert dann wirklich auf eine bessere Kurve kommt. Ne? Aufaggregiert können wir sowohl Out-of-Stock verkleinern als auch Abschriften verkleinern, was normalerweise nicht geht. Hm? So, und dies hier ist jetzt wieder noch eine, so eine Sache, wo der menschliche Faktor schief geht, nämlich Fehlartikel, also das hier ist Fehlartikel in so einem Supermarkt, 7,5 war es zu Anfang, dann wurde das eingeführt und die Ergebnisse wurden den Disponenten gegeben, die Rezepte, und dann sieht man, das ist ungefähr auf 5% runtergegangen und an dem Tag, der hier bei 0 angeht, da hat der CEO gesagt, okay, scheint zu funktionieren, jetzt versuchen wir es mal vollautomatisch und dann ist das passiert. Ne? Wissen Sie, was das war, warum das nicht gleich da war? Weil die Disponenten gedacht haben, ja, das ist ja ganz nett, das System, aber ich mit meiner Erfahrung weiß es natürlich viel besser. Da machen wir das mal ein bisschen, ändern wir das so ab, da ändern wir es so ab. Die wollten das nicht boykottieren. Die wollten es besser machen. Das war guter Wille, aber leider schiefgelaufen. Und das liegt daran, dass die System 1 Entscheidungen getroffen haben. System 1 Entscheidung kann keine Entscheidung unter Unsicherheit fällen. Dafür sind wir einfach nicht gemacht. Bin auch nicht ich nicht gemacht. Wenn ich vor so einem Terminal sitzen würde, müsste man, ich könnte es nicht. So, was erreicht man damit? Hohe Automatisierung, weniger Abschriften, weniger Lebensmittelvernichtung, mehr Frische, weniger Kapitalbindung, weniger Fehlartikel, mehr Umsatz und mehr Effizienz. Alles positiv. Das kann man eben für viele solche Dinge machen inzwischen und zum Beispiel auch für Preissetzung. Ne, das funktioniert auch wunderbar gut. Und ja, heute gibt es eben dann, das nenne ich ja, vertikale End-to-End-Lösung, für, also eine intelligente Schicht, über etwas, man auf on top auf existierenden ERP-Systemen nutzen kann und was in der Cloud betrieben wird. Höchst interessantes Thema in der Zukunft ist wirklich Korrelation und Kausalität. Nicht, wenn man eine Geschäftspolitik ändern will, dann muss man wirklich Kausaleffekte verstehen. Das wird fast alles falsch gemacht. Und das sind ganz wenige, die ja was richtig machen. So, dies hier ist vielleicht noch interessant. Sollten wir Angst davor haben? Ich denke gerade Deutschland und Mitteleuropa sieht immer überall die Risiken und hat vor vielen Angst. Ich sehe vor allen Dingen die Chancen da und man kann sich dem nicht verstellen, insbesondere wo andere das nicht tun. Ne, eine Sache muss klar sein, die großen Silicon Valley-Unternehmen, das sind alles die wertvollsten Unternehmen der Welt heute. Die arbeiten alle so. Die arbeiten, da werden Entscheidungen, Daten getrieben, von Algorithmen gemacht. Da wird nicht nur irgendwas gemacht, mehr aus dem Bauchgefühl. Ganz sicher nicht. Und hier ist das so, dass inzwischen haben die meisten zwar erkannt, ja, wir müssen auch was ändern, aber wirklich ändern, die Geschwindigkeit ist doch sehr, sehr, sehr klein. Ja. Ganz kurz zum Markt da, B2C ist vollständig amerikanisch dominiert und der Kunde hat keine Bedenken, das wurde eben auch gesagt vom Dr. Baas, dem stimme ich völlig zu. In die ganze Diskussion immer um Datensicherheit und so, der Kunde, der Konsument hat keine Bedenken, Punkt. Die junge Generation hat keine Bedenken, Punkt. Trotzdem werden die Firmen hier immer gesagt, pass auf, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und viele, ich kenne viele, die haben intern noch viel strengere Regelungen, als sie gesetzlich nötig wären, allein vor lauter Angst, irgendeinen Skandal angehängt zu kriegen. Und das tun die Amerikaner nicht, das tun die Chinesen nicht, das tut unsere Konkurrenz nicht. Und unsere Konsumenten schicken ihre Daten eben nach Amerika und sonst wohin. Das sollte, finde ich, dem mal sich klar machen. Okay, Also in vielen Bereichen sind automatisierte künstliche Intelligenzentscheidungen schneller, besser, zuverlässiger, nachvollziehbarer. Auch da gibt es heute große Fortschritte, dass man das schon verstehen kann, warum sie entscheiden. Effizienter, nachhaltiger, robuster und so weiter. Also haben sehr viele positive Eigenschaften. Wenn sie richtig gemacht sind. Die menschliche Intelligenz und die Strategie dahinter und was man machen möchte, ist natürlich immer noch eine Sache, die der Mensch entscheidet. Das ist nicht, dass die Programme automatisch entscheiden, was sie wollen, was das Ziel ist, ob wir das als Gesellschaft wollen. Das entscheiden natürlich nach wie vor wir. Und also da, waren wir noch, da sind wir lange noch nicht, dass die Maschinen uns sozusagen das wegnehmen. Aber das und die strategische Zielsetzung, eben wie ich vorhin sagte, ne, wo will ich da sein auf dieser Kurve? Will ich mehr Gewinn oder mehr Umsatz oder mehr Marktanteil oder solche Dinge? Das bleiben natürlich nach wie vor Managemententscheidungen. Nur die Umsetzung, die wird dann auch wirklich passieren, im Gegensatz zu heute. Heute versandet das irgendwo. Ne? Und was ich sehe, sind große Chancen. Wir können eben smarter arbeiten, indem wir künstliche Intelligenz und datengetriebene Algorithmen nutzen, durch Kooperation von Mensch und Maschine, natürlicher und künstlicher Intelligenz. Und bei vielen Dingen sind wirklich gigantische Chancen da. Es bedeutet halt eine Änderung von Berufsbildern und so, die heute existieren, das stimmt. Aber das globale Optimum und auch für die Gesellschaft ist auf jeden Fall viel, viel, viel besser. Wir können viel mehr Gesundheit, Wohlstand und so weiter haben, wenn wir die Methoden nutzen, als wenn wir sie nicht nutzen. Und in Deutschland sind wir nicht abgegrenzt vom Rest der Welt. Wir sind Teil einer globalisierten Welt und die Amerikaner ziehen das voll durch und die Asiaten ziehen es voll durch. Also es ist für mich überhaupt gar keine Option, zu sagen, wir wollen das nicht. Es ist einfach keine Option. Deutschland lebt nicht von seinen Bodenschätzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Professor Dr. Michael Feind mit seiner Keynote auf dem Big Data AI Summit. Alle Infos dazu gibt es auch in unseren Shownotes und auf www.bitkom.org/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcasts.